Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
5 junge Kunststudierende aus Halle kaufen sich Motorräder und fahren auf dem Landweg, also vor allem durch Russland, bis nach New York. Aus den Reiseaufnahmen entsteht dann ein Film, der heute zum ersten Mal im Kino läuft.
Das schlechte Wetter und der Sumpf und unsere Fehlkalkulation. Wir haben kein Benzin mehr. Wir haben kein Essen mehr. Wir sind 30 Kilometer vor der nächsten größeren Straße. Und da probieren wir jetzt mit 2 Motorrädern hinzufahren, haben alles umgepackt und erstmal was zu essen.
Tja, es lief nicht alles rund, aber diese Reise prägt die 5 jungen Abenteurer für ihr Leben. Wir reden gleich mit 2 von ihnen live im Kompressor. Herzlich willkommen dazu. Und Zweifel hatten auch die 5 jungen Bildhauer und Bildhauerinnen aus Halle immer wieder während ihrer 2-jährigen oder 2,5-jährigen Reise auf dem Landweg nach New York, über die wir jetzt reden wollen. Aber sie haben das durchgezogen, haben sich nach ihrem Studienabschluss jeder ein uraltes Ural-Motorrad sowjetischer Bauart mit Beiwagen besorgt und sind dann losgefahren, immer Richtung Osten und im Gepäck Kamera und Mikro. Und jetzt, 6 Jahre später, ist aus diesem Material ein Kinofilm entstanden.
Anzahl der Pannen 421. Zustand der Motorräder miserabel. Wartungsarbeiten sind überfällig. Zustand von Johannes: sein Bein heilt langsam. Allgemeinzustand immer noch positiv.
Also ein Ausschnitt aus 972 Breakdowns auf dem Landweg nach New York. Heute Abend hat er Premiere in Halle und ich freue mich, dass jetzt gleich 2 aus dieser Reisegruppe zugeschaltet sind. Das sind Elisabeth Oertel und Anne Knöder. Hallo und willkommen.
Hallo.
Jetzt hat's gedauert. Manchmal gibt es eine Verzögerung. Sie beide sind ja per Mupro-App zugeschaltet. Ja, Sie beiden sind ja bildende Künstlerinnen und hatten zu Reisebeginn 2014 eigentlich keinerlei Motorraderfahrung. Also woher kam diese Idee für so eine gewagte und schwierige Fahrt?
Na, es hat wie so eine Geschichte ja immer unterschiedliche Gründe und Anlässe hatten, vor allen Dingen für jeden persönlich. Aber einer der Hauptgründe war auf jeden Fall, dass wir gerade fertig studiert hatten. Wir haben an der Burg hier in Halle studiert. Und wer die Burg in Halle kennt, die Burg Giebichenstein, der weiß, dass es wirklich eine alte Burg ist mit fetten Mauern und dass man, wenn man in einem Kunststudium da ist, dann sich auch ganz schön in einer Blase befindet. Und diese Blase wollten wir unbedingt durchstechen und raus und uns eben diesen Pool schaffen, den man braucht, um eben tätig zu werden als Künstler, diesen Informationspool. Mhm. Und uns ja natürlich auch nicht auf alles einlassen, was uns gesagt wurde vorher oder die, die Stereotypen, die man kennt, sondern uns eigentlich einfach selbst ein Bild machen von dem, was da draußen passiert.
Das kann man ja auf verschiedenste Weisen tun. Sie haben es sich eigentlich selber recht schwer gemacht mit diesen alten sowjetischen Maschinen, diesen Motorrädern, die ständig kaputt gehen. Warum?
Also man kann behaupten, dass wir es uns schwer gemacht haben, aber das Ambivalente an diesen Motorrädern war, obwohl sie so oft kaputt gegangen sind, haben sie uns doch so weit gebracht, wie wir letztendlich kamen. Weil die Panne haben wir bewusst genutzt, das war für uns eine universelle Sprache als Zugang zur lokalen Bevölkerung, denn so eine Panne versteht jeder, ne? Wenn man da am Straßenrand steht und es qualmt und quietscht. Da halten die Leute natürlich meistens an und fragen, ja, kann ich euch helfen?
Das heißt, die Panne war geplant.
Diesen Moment haben wir genutzt. Hm. Die war, nicht so viele, aber sie war mit einkalkuliert, genau. Und es war für uns ein bisschen der Kontaktschlüssel zur lokalen Bevölkerung. Und dadurch, wir waren zwar übelst langsam, aber dadurch, dass wir so viele Leute kennengelernt haben, konnten wir wirklich bis in die entlegensten Winkel, in Russland vor allen Dingen vordringen, wo man so eigentlich gar nicht so einfach hingekommen wäre.
Ja, und dann haben Sie eben auch Kontakt aufgenommen auf verschiedenste Art und Weisen. Was ist Ihnen da am besondersten im Gedächtnis geblieben von diesen Begegnungen mit den Menschen?
Also ich glaube, eine Begegnung, die wirklich abgefahren war, war, wir waren ja auf dem Fluss, ne? Wir sind zwischendurch haben wir die Motorräder als Floß umgebaut und sind dann wirklich 4 Wochen lang im fernen Osten Russlands bis zum Nordpolarkreis auf diesen Motorradflößen geschippert. Und dort haben wir einen alten Mann getroffen, der hat seit 30 Jahren alleine im Wald gelebt. Und das war natürlich völlig absurd für uns, so jemanden kennenzulernen. Und wir waren dann auch ein Stück dort und wir waren ja 3 Mädels auf der Reise, ne? Und der hat sich dann schon sehr gefreut, dass da auch Frauenbesuch am Start war und wollte dann am liebsten eigentlich die Anne heiraten. Das war auf jeden Fall etwas, was ich nie vergessen werde.
Ja, ich meine, und Sie sind ja auch...
Glück, dass Sie mich mitgenommen haben weiter und nicht da gelassen.
Wollten Sie nicht da bleiben?
Nein.
Falls Sie sich jetzt wundern, wenn Sie zuhören am Radio, es gibt immer diese Verzögerung. Das ist natürlich schade, weil man einfach spontan nicht antworten kann. Aber nichtsdestotrotz, in Corona-Zeiten sind wir eben alle miteinander gescheitert und es gibt eben die Verzögerung. Dieser Film, er zeigt ja eben besondere Begegnungen. Er zeigt auch spektakuläre Landschaften, Berge, Wüsten. Aber eben immer diese Pannen, die stehen wirklich auch im Vordergrund. Und nicht zuletzt ist ja auch der Titel. Also 972 von diesen Pannen hat es offensichtlich gegeben. Also das ist eine wichtige Sache und man muss ja auch erst mal in der Lage sein, so ein altes Motorrad zu reparieren. Wie haben Sie das gemacht?
Das Ural-Motorrad wurde uns ja von einem Freund ans Herz gelegt, das zu benutzen und aus verschiedenen Gründen. Unter anderem einer der Gründe ist, dass es einfach wie ein Lego, wie so ein Stecksystem funktioniert. Und wenn man genau hinschaut, weiß man, welches Teil wohin passt und man kann sich das relativ gut aneignen. Und im Kunststudium haben wir auf jeden Fall gelernt zu improvisieren und so muss man mit dem Motorrad im freien Feld auch einfach umgehen. Zudem ist es auf der einen Seite ganz robust, aber es gibt auch Ersatzteile eben über ja, ganz Russland, Kasachstan, Mongolei und auch in Nordamerika. Und das waren Gründe, um das Motorrad zu benutzen. Mhm. In den Seitenwagen kriegt man natürlich eine Menge unter, wo wir unser Studio dann reingepackt haben, unser Atelier. Und die Panne war einer der Hauptgründe, dieses Motorrad zu nutzen, weil das eben unser Kommunikationsmedium war.
Ja, und Sie und Ihre 3 Mitreisenden bilden ja auch ein Künstlerkollektiv namens Leaving Home Function. Also Sie waren auch damals eben schon als Künstler unterwegs. Also kann man sagen, diese ganze Reise war ein Kunstprojekt?
Also ich finde, irgendwo war es das schon, weil diese Panne, das müssen Sie sich vorstellen wie so eine Performance. Ne? Jedes Mal hat das Motorrad bestimmt, wie weit wir kommen, wo wir anhalten und wen wir treffen. Wir hatten da überhaupt keinen Einfluss dran. Und dann ist der Seitenwagen aufgegangen, die Werkzeuge sind rausgeflogen und es war sofort wie so eine Theaterbühne. Ne? Dann kamen verschiedene Protagonisten dazu und es ging immer darum, das Problem irgendwie zu lösen, in wie vielen Akten auch immer. Und das haben wir natürlich dokumentiert, dieses ganze Pannentheater. Das war auf jeden Fall ein künstlerischer Ansatz, damit umzugehen. Und dann haben wir natürlich auch sowieso dokumentiert die ganze Zeit. Wir haben Leute unterwegs interviewt, wir haben gezeichnet, wir haben geschrieben. Also wir haben jetzt einfach so einen riesigen Pool an Material, was wir immer noch auswerten können und müssen auch, ne, um das zu reflektieren, was da eigentlich passiert ist. Man kann schon irgendwie sagen, es ist auch ja Kunst gewesen, das zu machen, ja, und auch überhaupt sich dann mit den Leuten auch über Kunst zu unterhalten. Also da sitzt man plötzlich mitten in Sibirien mit einem Motorradclub und unterhält sich mit dem, ob das jetzt nur Kunst ist oder nicht. Also überhaupt diesen Dialog anzustoßen, das war auch super spannend.
Frau Oerte und Frau Knödler, Sie hatten viele technische Pannen und es war nicht einfach, den richtigen Weg zu nehmen. Und irgendwann hat Ihr Mitreisender Johannes Fütsch dann die Nerven verloren.
Wir sind 47 Kilometer vor der Kreuzung, wo es endlich wieder auf eine ordentliche Straße geht. Haben die Schnauze voll, gestrichen voll von diesem Scheiß hier. Ich will nie wieder Natur sehen, nie wieder diese Oralmotorräder anfassen. Ich würde es einfach nur anzünden. Ich kann sagen, das ist der größte Scheiß, den man hier produziert hat. Alles, komplett, von vorne bis hinten.
Oh weia. Wo war das und wie schlimm war Ihre Lage da?
Das war auf der Road of Bones. Wir wollten praktisch eine Abkürzung nehmen und die Abkürzung hat uns dann aber wesentlich länger gedauert oder hat wesentlich mehr Zeit in Anspruch genommen, sodass wir dann irgendwann kein Essen mehr hatten und kein Benzin mehr hatten und es anfing zu regnen und teilweise auch Schneeregen. Und
Road of Bones?
Es war
Müssen Sie
Road
kurz
of
erklären?
Bones, genau, das Ende. Road of Bones liegt zwischen Jakutsk und Magadan und es gibt da einen alten Abschnitt, der wird die Summer Road genannt und der ist eben von Flüssen durchzogen und weggespült, zum Großteil, weil sie eben seit 20 Jahren geschlossen ist und nicht mehr in Stand oder seit 25 Jahren mittlerweile geschlossen ist und nicht mehr in Stand gehalten wird. Und wir dachten, ja, diese Abkürzung, die kommt uns gerade zu Pass. Jetzt probieren wir mal aus, ob wir das schaffen, ob die Abkürzung auch dann zudem noch Zeit spart und ja,
war ein Fehler.
Hat sie nicht anscheinend. Ja, definitiv. Also es war, ja, genau, es hat uns nicht weitergeholfen. Ja.
Naja, noch mehr als das. Also Sie waren ja offensichtlich am Ende oder zumindest einzelne von Ihnen. Wie sind Sie damit umgegangen?
Das ist eigentlich ganz interessant, ne? Weil man weiß ja selber nicht, wie man in solchen Situationen reagiert, ne? Und am Schluss war es wirklich so, wir mussten die Motorräder durch metertiefe Flüsse ziehen, ne? Wir hatten nichts mehr zu essen. Es war arschkalt. Es war wirklich eine Katastrophe. Und man denkt dann, oh Gott, irgendwann flippt gleich aus oder so. Aber es war genau das Gegenteil. Eigentlich sind wir ganz ruhig geworden und jeder hat so mit seiner Kraft gehaushaltet und wir haben sehr gut zusammen gearbeitet eigentlich, um da wieder rauszukommen. Ja? Mhm. Und dieses Interview von Johannes, was ich da aufgenommen habe, das war eigentlich kurz wieder, bevor wir auf der Straße standen. Dann hat sich das erst so entladen, ja, diese ganze Anspannung und mit was wir es da eigentlich zu tun hatten. Ja? Es war ja auch vielleicht im Nachhinein ein bisschen gefährlich. In dem Moment haben wir es nicht so richtig gesehen, aber es war auf jeden Fall so eine Grenzerfahrung.
Ich stelle mir das wirklich nicht einfach vor, wenn man zu fünft dann da auch immer nächtigt unter einer, naja, 25 Quadratmeter großen Plane, also nicht mal ein eigenes Zelt hat, wo man seine Intimsphäre hat, sondern immer praktisch die anderen Zeugen von allem sind, was man tut. Wie haben Sie das hinbekommen? Denn Streit, das vermute ich jetzt einfach mal, hat es definitiv gegeben.
Also ich bin ja der Meinung, dass diese Zeltplane uns in diesen sozialen Auseinandersetzungen den Arsch gerettet hat, weil wir ja jeden Abend darunter zusammenkommen mussten und uns ja auch absichtlich dafür entschieden haben, weil das einfach unser, ja, der Punkt war, wo wir alles ausgetragen haben, wo wir zusammengekommen sind, wo wir uns jeden Abend gefunden haben. Es konnte sich keiner irgendwie in sein Zelt zurückziehen und irgendwie ein Schmollen oder noch mehr. Mhm. Genau, und das war unser Punkt. Und es war wirklich so, dass in einer Gruppe von Fünfen sich nie alle miteinander gezofft haben oder nie alle irgendwie an den Punkt kamen, wo sie aufgeben wollten. Und
manchmal kommen sich auch zwei näher, ne? Und dann finden die anderen es nicht so toll. So in 2,5 Jahren.
Ja, selbst wenn die, also naja, wir haben ja zwischendrin immer mal in Hostels übernachtet und dann haben die Pärchen auf jeden Fall auch die Möglichkeit gehabt, mal Privatsphäre zu erleben. Ich meine, das ist auch total wichtig, sich zurückziehen zu können und mal für sich zu sein und genau, für
das sich Ganze, zu sein. Sie sind ja offensichtlich leidensbereit und Sie sind ja eben auch Bildhauerinnen, also bildende Künstler, alle fünf. Wie hat diese Reise Ihre Kunst bzw. Ihre Persönlichkeit in Bezug auf Ihre Kunst verändert?
Also ich glaube, dass sich unser Kunstbegriff extrem aufgefächert hat. Ne? Zum Beispiel, wenn man jetzt in Richtung soziale Plastik oder Happening denkt. Ne? Für uns war das ein total breiter Research eigentlich, ne? Weil wir durch diese Panne ja, wie gesagt, mit allen Arten von Realitäten konfrontiert wurden. Also Leute, die wir normalerweise so nie getroffen hatten, waren auf einmal unsere Gastgeber. Und durch die Panne und das kaputte Motorrad konnten wir da auch nicht weg und mussten uns damit auseinandersetzen. Und ich glaube, es hat uns einfach nur gezeigt, wie wichtig dieser Dialog ist, ja, auch von Künstlern an, ja, alle anderen auch, und dieser Austausch und das zu dokumentieren, dass man nicht sich in seiner eigenen Blase verschanzt, ne, sondern wirklich auch auf die Straße geht und da direkt Sachen macht und Interaktionen bewirkt, ja. Mhm. Nur dann gibt es einen gemeinsamen Dialog auf jeden Fall.
Und Ihre Werke, die Sie jetzt schaffen, auch im Nachhinein, sind die eben hauptsächlich durch diese Erfahrungen weiter geprägt?
Die sind ausschließlich durch diese Erfahrungen geprägt. Ich meine, seitdem wir zurück sind, haben wir an verschiedenen Medien versucht, uns eben unsere Botschaft zu teilen. Und da ist ja der Film bei rausgekommen und das Buch. Und das sind durch den Prozess der Reise andere Medien, in denen wir uns jetzt ausdrücken und haben da auch extrem viele Erfahrungen sammeln können. Und ja, das belebt uns immer noch und ist immer noch Thema ganz intensiv, ja. Mhm.
Das ist ja wirklich ein unglaublich langer Zeitraum und sowas wie ein Lebensthema geworden. Wenn Sie jetzt so weitermachen, wenn Sie vor Publikum gemeinsam auftreten, ist es weiter so, dass Sie sich weiter gut verstehen und nicht irgendwann einer sagt, so jetzt mal gut sein, mal abhaken, mal was anderes machen?
Also ich glaube, es ist jetzt mittlerweile schon der Punkt erreicht, wo jeder auch mal wieder noch mehr seine eigenen Sachen machen will. Ne? Aber für uns war diese Zeit total wichtig, weil wenn man so ein Erlebnis nicht vernünftig aufarbeitet und das auch irgendwie so auswertet, dann ist es ja irgendwie auch nicht passiert. Also wir mussten uns schon damit auseinandersetzen und es war natürlich auch interessant, weil wir natürlich 5 Künstlerinnen auf dieser Reise waren mit 5 verschiedenen Erlebnissen eigentlich. Obwohl wir das selber erlebt haben, war es so unterschiedlich. Und das war schon echt ganz spannend. Und jetzt ist aber wirklich so der Punkt, wo auch jeder sagt, okay, ich will jetzt wieder mein eigenes Ding machen. Ich möchte keine Kompromisse mehr. Ich will einfach mal sagen, ich mache es jetzt so, und weil das gut ist, genau. Und das danach sehnt sich schon jeder. Also,
und jetzt können eben alle anderen drauf schauen. 972 Breakdowns auf dem Landweg nach New York. Heute Abend um 21 Uhr hat dieser Film Premiere in Halle. Danach macht er eine Tour durch ganz Deutschland. Infos sind später dann auch bei uns auf der Homepage verlinkt. Elisabeth Oerte und Anne Knöll, herzlichen Dank für Ihre Eindrücke. Viel Erfolg bei allem, was Sie so vorhaben.
Danke auch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Noch ist Sommer, aber wegen Corona wird schon jetzt über die kommende Karnevalssaison diskutiert. Der Bund Deutscher Karneval findet es zu früh, die Veranstaltungen jetzt schon komplett abzusagen. Aus der Politik kommen kritische Töne, und auch der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Kuckelkorn, kann sich angesichts von Corona keinen Straßenkarneval vorstellen.
Der Straßenkarneval, der Kneipenkarneval, das sind so Elemente, die wir uns nicht vorstellen können. Auch Ballveranstaltungen können wir uns nicht vorstellen. Wohingegen Sitzungen und Gesetzeveranstaltungen, die mit Hygienekonzept auch sehr durchdacht sind, die auch vielleicht eher funktionieren wie ein Konzert, was ja möglich ist, können wir uns da sehr gut vorstellen.
Musiker, die während der Corona-Pandemie live auftreten und damit ihren Lebensunterhalt verdienen wollen, haben eine neue Möglichkeit im Internet. Die Streaming-Plattform DreamStage, die unter anderem vom Cellisten Jan Vogler gegründet wurde. Auf der Seite können Besucher Tickets kaufen und das jeweilige Live-Konzert streamen. Diese Art der Kunstpräsentation könnte in Zeiten der geschlossenen Kulturhäuser neue Chancen bieten, so Vogler.
Wenn ich das Konzert dann anhöre zu Hause mit Freunden, das könnte sogar ein neues Ritual werden. Man kann dabei vielleicht auch sogar sich ein Glas Wein einschenken. Und man kann also ein Konzert vielleicht ganz anders hören, als man ist im Konzertsaal. Weil unsere Musiktempel ja natürlich auch von jüngeren Leuten durchaus kritisiert wurden, dass die Schwelle zu hoch ist und dass es eben doch zu formell ist. Und es könnte zum Beispiel sein, dass wir so auch ein junges Publikum finden können für die Musik.
Beim ersten Konzert bei DreamStage am kommenden Samstag tritt die Pianistin Hélène Grimaud auf und musiziert mit Vogler. Beide werden aus einem Konzertsaal im Bundesstaat New York streamen. Die Sängerin Britney Spears will ihren Vater als persönlichen Vormund loswerden. Laut Gerichtsunterlagen beantragte die 38-Jährige, dass ihr Vater diese Rolle nicht mehr wahrnimmt. Er hatte von 2008 bis 2019 Vollmacht über wichtige Entscheidungen, darunter unter anderem auch über die Finanzen des Popstars. 2019 war er wegen gesundheitlicher Gründe zur Seite getreten und eine langjährige Mitarbeiterin von Britney Spears übernahm diese Aufgabe. Sie soll nach den Wünschen der Sängerin dies nun weiter tun. Nach psychischen Problemen des Popstars hatte der Vater die Vormundschaft übernommen. Der britische Schauspieler Ben Cross ist im Alter von 72 Jahren in Österreich gestorben. Cross spielte im 11. Star Trek-Film Spocks Vater. Bekannt wurde der gebürtige Brite 1981 mit dem Filmdrama Die Stunde des Siegers. Dort stellte er den jüdischen Olympiaathleten Harold Abrahams dar. Außerdem spielte er die Hauptrolle in der Fernsehserie Palast der Winde neben Omar Sharif.
Wann waren Sie eigentlich zuletzt mal im Kino? Bei sehr vielen ist das lange her. Die Besucherzahlen sinken weiter. Ich war zuletzt zum Beispiel ein paar Mal im Freiluftkino, aber das sind ja in der Regel auch keine neuen Filme. Und gerade darauf kommt es für die Branche an, dass die aktuellen Streifen laufen und sich das Öffnen mit Abstandsregeln und dem ganzen Corona-Ärger überhaupt lohnt. Warum es hier in Deutschland immer noch nicht klappt im Kino, in anderen Ländern aber schon, das hat Jörg Taschmann herausgefunden und schaut zuerst nach Asien.
$15 Millionen spielte der südkoreanische Actionkracher Deliver Us from Evil in seinen ersten 5 Tagen in Südkorea ein, dem derzeit weltweit erfolgreichsten Kinomarkt in Post-Corona-Zeiten. Und man darf das durchaus programmatisch sehen. Nationale Blockbuster sollen das Kino von der bösen Kinokrise retten. Das funktioniert auch in europäischen Nachbarländern wie Frankreich oder Tschechien, die weitaus mehr Kinobesucher haben als Deutschland. Verblüffender ist jedoch, dass auch Spanien, das von der Pandemie viel stärker betroffen ist als Deutschland, ein kleines Kinowunder feiern durfte. Der Film Padre No Hay Más Que Uno, Dos, spielte in 12 Tagen $5,5 Millionen ein.
Javier, tenemos que hablar.
¿Qué pasa? ¿Miras a decir que hay otro?
Sí. Ay, Dios. Otro niño. Estoy embarazada.
In Deutschland dagegen sinken die Zuschauerzahlen. Bei vielen größeren deutschen Kinobetreibern und Verleihern herrscht Angst. Man wünscht sich mehr Hilfen vom Staat. Gejammert wird viel, aber warum ist die Kinobranche nicht zu gemeinsamen Aktionen fähig? Viele Menschen wissen nicht einmal, dass die Kinos wieder geöffnet haben. Eine große Kampagne von Verleihern und Kinobetreibern zur Wiedereröffnung gab es jedoch nicht. Leopold Grün kennt die Filmbranche gut. Er ist Regisseur von Filmen wie Der rote Elvis, war eine Zeit lang Vorsitzender der AG Verleih und ist derzeit der Geschäftsführer von Vision Kino. Er sieht folgende Gründe für die Dissonanzen innerhalb der Branche.
Ja, das sind halt auch die Anzeichen von Verteilungskämpfen, wer was bekommt. Da ist in Deutschland logischerweise eben so durch die verschiedenen Verbände von Großen und Kleinen sehr, sehr schnell in sozusagen einer, da will man sich selbst behaupten, da will man wahrgenommen werden. Und ich verstehe das auch. Jeder kämpft um sich selbst und das ist in diesem Moment halt auch der entscheidende Punkt. Wie überleben wir in dieser Branche? Und dann schreit man natürlich schnell nach Förderung und gleichzeitig ist das aber auch so ein bisschen ambivalent, weil wenn man immer nur nach Förderung schreibt, dann entsteht manchmal auch keine Qualität.
Weniger betroffen vom Besucherschwund sind derzeit die Programmkinos. Der Vorsitzende der AG Kino, Christian Breuer, hat in den vergangenen Wochen einen öffentlichkeitswirksamen Kampf für das Kino und für den besonderen Film geführt. Seine vorläufige Bilanz fällt sogar positiv aus.
Die deutschen Arthouse-Kinos sind auch gar nicht so schlecht gestartet. Im Juli haben viele Kinos ein Besucherniveau von 60% und mehr des Vorjahresniveau erreicht, obwohl man nur jedem 5 Tickets verkaufen kann. Das sind Kinos, es ist gelungen, tolle Programme zu machen, aber auch Publikum umzuleiten. Was ganz zentral ist, im Ausland wird es jetzt die Stunde des nationalen Films. Und dort werden gerade jetzt im Mainstream-Bereich und im Arthouse-Bereich die großen, auch zukräftigen Filme gezeigt, genau um auf Kino wieder aufmerksam zu machen und es wieder anzuziehen, auch in Spanien zum Beispiel.
Christian Breuer weiß, was noch besser werden muss und wünscht sich, dass große deutsche Verleiher wie die Constantin ihre potenziellen deutschen Hits nicht verschieben, sondern einfach starten. Geärgert hat sich Breuer jedoch darüber, dass der Berliner Senat seine angekündigte Lockerung beim Mindestabstand von 1,50 Meter auf 1 Meter, wie er in vielen Nachbarländern üblich ist, mit einer Auflage verbindet, die Breuer eine Verschlimmbesserung nennt. Man muss bei weniger Abstand in Zukunft mit Maske im Kinosaal sitzen.
Ich hoffe, dass das sehr kurzfristig noch einmal nachgesteuert wird, weil so wie es ist, wird eine Angstkulisse aufgebaut, gegen den Ort Kino, aber auch gegen Kulturorte insgesamt, die weder mit der Realität im Kino noch eben mit den empirischen Erfahrungen übereinstimmt.
Als Schlag ins Gesicht empfand auch der Kinoleiter Jasper Jakobs vom Berliner Programmkino Filmkunst 66 die Entscheidung des Berliner Senats, die ausgerechnet vom Berliner Kultursenator Lederer verkündet wurde, der sonst für mehr Kulturräume streitet. Mit Maskenzwang kommen noch weniger Besucher, befürchtet Jakobs, der langfristig folgende Probleme sieht.
Also jetzt im Hochsommer ist es zwar eben ärgerlich, aber ich denke, es ist noch einigermaßen verkraftbar. Richtig kritisch wird es dann, wenn sich diese Abstandsregeln eben in den Herbst und Winter fortsetzen und wir in den Monaten, wo wir eigentlich eben auch uns das Fettpolster, sage ich mal, anfuttern für eben die saure Gurkenzeit im Sommer, wenn wir das in der Jahreszeit nicht machen können, dann wird es richtig eng bei diesen Abständen.
Jasper Jakobs hadert mit den Berliner Abstandsregeln für den Kinobesuch und hofft auf Änderungen. Und da ist er nicht der Einzige. Von Alex Garland habe ich zum ersten Mal während meines Studiums in London gehört. The Beach hieß sein Bestseller über Backpacker und Drogen. Schnell geschrieben, dann aber auch irgendwie schnell vergessen. In den 2000ern schrieb Garland dann Drehbücher, meist im Science-Fiction-Bereich und hat 2014 bei Ex Machina zum ersten Mal auch Regie geführt. Und jetzt ist der Mann wirklich angekommen auf Fox und damit auch Sky in Deutschland empfangbar oder streambar ist ab heute Garlands erste Serie. Sie heißt Devs und handelt von hochqualifizierten Programmierern und Programmiererinnen. Unsere Kritikerin Jenny Zülker hat sie schon gesehen, diese Serie. Hallo.
Hallo.
Was bedeutet denn eigentlich Devs? Wieso heißt die Serie so?
Ja, zunächst wird uns erklärt, dass Devs Developments, also etwas vage, so ungefähr Entwicklung heißt. Und das sei eine Division eines großen Silicon Valley Tech-Konzerns namens Amaya, so von der Größe Google, Facebook-artig. Das Ding liegt mitten im Wald und wird überschaut von einer ganz riesigen Mädchenfigur. Das ist schon sehr beeindruckend, weil die Kopf und Hände von dieser riesigen Skulptur schauen über die Baumwipfel hinweg. Aber eigentlich weiß niemand, was diese Geheimsektion von Amaya Devs genau macht. Die sitzen in so einem ganz schicken Gebäude, wo so ein goldener faradäischer Käfig drin ist. Das hat alles was sehr Sakrales. Ich möchte auch gar nicht spoilern, aber es kommt dann irgendwann später heraus, dass Devs auch noch eine andere Bedeutung hat. Und die könnte man, wenn man jetzt ganz besonders schlau ist, aus dem Namen vielleicht sogar herauslesen, aber das möchte ich noch nicht sagen.
Ist ja gemein. Dann brauche ich auch gar nicht fragen, worum es eigentlich geht. Aber gut gemacht ist es schon.
Genau. Naja, das ist halt die Frage. Also die Prämisse der Serie ist wirklich sehr, sehr berückend und sehr spannend. Da geht es darum, dass bei Amaya eben die Protagonistin arbeitet oder beide Protagonisten. Erstmal Lili, gespielt von Sonoya Mitsuna. Das ist eine Spitzenprogrammiererin und Code-Expertin, die auch schon mal die Fibonacci-Zahlenfolge nur so aus Spaß aufsagt. Und ihr Freund, der ebenso geniale Programmierer Sergey, gespielt von Carl Glassman. Und dieser Sergey wird aufgrund seiner Leistung eben zu Devs befördert. Und dort, das sagt ihm sein Boss, er soll selbst rauskriegen, woran Devs arbeitet. Es soll was ganz Spektakuläres eben sein. Das fällt dann bei ihm der Groschen, das sehen wir, aber wir wissen immer noch nicht, worum es geht in der ersten Folge jedenfalls. Wir sehen nur die Zahlen rein. Naja, auf jeden Fall hat es, also ich, um ein bisschen was zu sagen, es hat was mit der Theorie der Viele-Welten-Interpretation und der Quantenmechanik zu tun, also Paralleluniversen und so weiter. Jedenfalls, Sergey filmt heimlich diese Codes, das kommt aber raus und der Sicherheitschef dieses Konzerns bringt ihn um und dann sitzt Lili geschockt da. Es wird ihr erzählt, das sei Selbstmord gewesen, sie glaubt es nicht, sie versucht dann mit Hilfe ihres Ex-Freundes rauszukriegen, was da passiert ist. Hm. Und dann, wie ist das gemacht? Also spannend ist das natürlich. Die Schauspieler, zum Beispiel Sonoya Mizuno als Lili, ist eigentlich Tänzerin. Die haben alle eine extreme Künstlichkeit. Also alle spielen sehr, sehr artifiziell. Es wird viel herumgestanden, sehr, sehr bewegungslos. Man muss aber sagen, dass die Schauwerte durchaus vorhanden sind. Die Bude von Sergey und Lili sieht zum Beispiel aus wie aus so einer Muji-Werbung. Das Setting ist wahnsinnig beeindruckend. Es gibt einen ganz choralen Score, mal gregorianische Gesänge, mal Laurie Anderson, Chor, also das ist schon sehr beeindruckend, zumindest was die Production Value betrifft.
Genau, und dahinter steckt ja besagter Alex Garland. Ist er sozusagen das allübergreifende Mastermind?
Absolut, er hat es geschrieben und inszeniert. Das ist ja seine erste Serie und seine dritte Regiearbeit nach Ex Machina und Annihilation. Das Setting ist für ihn auch sehr typisch. Bei Ex Machina, da ging es ja auch um so einen genialen Programmierer, der in einem Wald eine Riesenresidenz hat und lebensechte KI-Roboter baut. Und da geht es auch um die Grenzen zwischen Mensch und Maschine. In Devs geht es nicht um KI, aber es geht doch um damit zusammenhängende Fragen. Was ist der Mensch? Gibt es Zufall? Gibt es Schicksal? Also sind wir vorbestimmt? Kann man das voraussagen, wenn man sämtliche Parameter hätte? Also ein bisschen Sokrates, Quantenmechanik und Mix aus Philosophie und Sci-Fi. Und das ist anscheinend sein Thema und das ist ja auch ein spannendes Thema.
Ja, und ist es so faszinierend, dass man, wie manche sagen, jetzt schon sozusagen die beste Sci-Fi-Serie des Jahres darin sehen kann?
Das finde ich überhaupt nicht. Ich finde die Idee wirklich faszinierend und die erste Folge, in der man wirklich noch rätselt, die ist toll. Ich mag auch das Setting und ich mag die Musik. Aber die Geschichte ist so extrem langsam. Es ist eine Geschichte, die weder story-driven ist, also die weder durch Handlung vorangetragen wird, weil manchmal gibt es Folgen, wo komplett nur Rückblenden erzählt werden, die aber gar nicht wichtig für die Handlung oder für die Figuren sind. Hm. Und die Geschichte ist auch nicht character-driven. Das heißt, die wird auch nicht von den Figuren selber weitergetrieben. Die wird eigentlich gar nicht weitergetrieben. Ich will das mal so erklären. Wenn man mal kurz Pause drückt und dann wieder Play, dann weiß man gar nicht genau, ob man wirklich wieder Play gedrückt hat, weil die Protagonisten sich so wenig bewegen. Und das Tempo hat auch wirklich, ja, das ist wirklich so. Das Tempo hat zwar was Meditatives und auch ganz angenehm Ruhiges, aber es fehlt an Motiven, es fehlt an Erklärungen und an, zum Beispiel bei Sergey weiß man, dass er für die Russen arbeitet, spielt im Endeffekt aber überhaupt keine Rolle. Oder Lili, die ja eben diese Supercomputerbraut ist, die braucht ihre Fähigkeiten eigentlich gar nicht. Ich weiß also überhaupt nicht, wieso bei der Figur die Fähigkeiten mitgibt. Zusammengefasst ist die tatsächliche Handlung wirklich erstaunlich mager.
Dann würde ich mal zusammenfassen, eigentlich wäre es klüger gewesen, vielleicht daraus einen Film zu machen und es nicht auf eine lange Serie zu strecken.
Das denke ich auf jeden Fall. Also die Geschichte kann man bestimmt spannungsreich auf 90 oder 120 Minuten erzählen und nicht eben, wie es jetzt ist, auf 8x45 bis 50 Minuten. Und ich glaube auch, dass das Setting bestimmt im Kino noch besser wirken würde. Ich habe jetzt gerade den neuen Christopher Nolan-Film gesehen. Das ist ja quasi so eine Art, also eben auch ein Brite, der sich für Science-Fiction interessiert, so ähnlich wie Alex Garland, Tenet. Und der macht das genau, der macht das Gegenteil. Der ist halt so schnell und es passiert so viel. Und ich glaube, dass das dem Devs auch auf jeden Fall gut getan hätte, hätte man daraus einfach einen Spielfilm gemacht. Die Serie kann halt auch nicht jeder unbedingt. sind.
Und es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja, wenn Sie es trotzdem probieren wollen, die Science-Fiction-Serie Devs ab heute Abend 21 Uhr auch in Deutschland freigeschaltet beim Streamingdienst Sky. Und ich danke Ihnen, Jenny Zücker, für diese Einordnung.
Ja, gern.